World Politicast, ein Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik.
Herzlich willkommen bei World Politicast. In der heutigen Folge habe ich meinen Kollegen Dr. Franz Eder zu Gast. Franz ist assoziierter Professor hier am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck und hat seinen Forschungsschwerpunkt im Bereich der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik und des transnationalen Terrorismus. Und genau zu diesem Thema wollen wir uns heute etwas unterhalten. Franz, meine erste Frage an dich ist, was kann man eigentlich unter Terrorismus verstehen?
Hallo Martin. In der Forschung wird Terrorismus eigentlich als eine Methode definiert oder als eine Methode gesehen. Das ist die Anwendung oder die Androhung von Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen. Sozusagen, man plädiert hier dafür, Terrorismus als etwas zu definieren, was getan wird und nicht auf Grundlage der Identität jener, die es tun, zu definieren. Also man versucht es loszulösen von der Frage, setzt sich jemand für etwas ein, was ich unterstützen kann oder nicht, sondern es wird wirklich an der Tat gemessen und an der Tat definiert.
Wenn man sich die mediale Berichterstattung über Terrorismus ansieht, so kann man relativ leicht den Eindruck gewinnen, dass wir uns in einem Zeitalter des Terrorismus befinden, dass also insgesamt die Anzahl und auch die Intensität der terroristischen Anschläge im Zunehmen begriffen ist. Du kennst jetzt die Daten, du kennst die Verteilung dieser Anschläge. Ist das ein Bild, das wir wirklich auch in der Forschung belegen können oder wie schaut es hier aus?
Also wir haben hier sehr, sehr genaue Zahlen, wie die Anzahl von Anschlägen und auch die damit verbundene Anzahl von Toten im Laufe der Jahre sich entwickelt hat. Was man sehen kann, wenn man sich Europa ansieht, sind die Terroranschläge, die wir seit 2000 bei uns in Europa haben, nicht unbedingt eine Zunahme von Terrorismus. Man denke vor allem an die Zahlen in den 60er, 70er und dann 80er Jahren verursacht durch Organisationen wie die ETA, die IAA oder die RAF, dass man viel häufige Anschläge und auch mit mehr Toten, als wie wir sie heute erleben. Und auch wenn wir es global sehen, ist das, was wir in Europa erleben, nur ein kleiner Teil der weltweiten Anschläge. Wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren an die 50 Anschläge in Europa erlebt, was viel ist, gar keine Frage, mit bis zu 700 Toten. Aber weltweit gesehen sprechen wir im gleichen Zeitraum von über 2000 Anschlägen mit bis zu 30.000 Toten. Das heißt, Terrorismus an sich beziehungsweise eine spezielle Form von Terrorismus mag vielleicht zugenommen haben, gar keine Frage, aber nicht unbedingt für Europa, sondern eher für andere Regionen dieser Welt. Und es sind vor allem Staaten wie Irak, Syrien, Ägypten, Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia, Libyen und so weiter. Und es ist nicht so sehr Westeuropa.
Du hast schon in Richtung auch des islamistischen Terrorismus geblickt. Ich möchte jetzt ein bisschen auf diesen Punkt auch Bezug nehmen. Es gibt verschiedene Arten des Terrorismus, den linksradikalen, den rechtsradikalen Terrorismus. Aber was ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass wir es scheinbar mit einer Zunahme des islamistischen Terrorismus zu tun haben?
Also wir haben einerseits eine Entwicklung, vor allem in der arabischen Welt, die dazu übergegangen ist, den politischen und auch religiösen Widerstand gegen die Regime vor Ort. Das ist eine Entwicklung, die schon um die Jahrhundertwende, die Mitte des vorigen Jahrhunderts beginnt. Die beginnt diesen Kampf auch in andere Länder zu tragen mit Hilfe des Terrorismus. Sozusagen mit auf Grundlage des Denkens, um die autoritären Regime vor Ort zu bekämpfen, müssen wir auch deren Unterstützer bekämpfen und das eben mit Hilfe des Terrorismus. Der Kampf gegen den fernen Feind, die USA und den Westen, das ist etwas, was hier in dieser Ideologie auf einmal aufkommt. Und wir haben hier einfach geopolitische Entwicklungen in den späten 70er, Anfang der 80er Jahren, Stichwort Afghanistan-Krieg, wo sich auf einmal diese Akteure in Afghanistan ein Spielfeld sehen, wo sie sich verknüpfen können, wo Verbindungen aufgebaut werden und wo eben Techniken des Widerstandes und der Anwendung politischer Gewalt gelernt werden, die dann ab den 90er Jahren auch wirklich in Anschlägen im sogenannten Westen münden. Mittlerweile hat sich das Ganze dann, würde ich sagen, und das sind auch andere, so zu einer Art Gewaltökonomie oder Konfliktdynamik entwickelt, wo Widerstand generell, Unzufriedenheit sich oft in terroristischen Akten äußert. Der französische Terrorismusforscher Olivier Roy spricht deswegen auch davon, nicht von einer Radikalisierung des Islam, sondern von einer Islamisierung der Radikalen, sozusagen, wenn man auf einmal unzufrieden ist, ist die Möglichkeit oder die Vorstellungswelt, sich islamistischen Werten, wenn man sie als Werte bezeichnen mag, zu verschreiben, auf einmal attraktiv. Und es scheint, und das hat Daniel Bayman sehr, sehr gut zusammengefasst, es scheint in der westlichen Kultur mittlerweile oder in gewissen Kreisen der Kultur mittlerweile so etwas wie ein Verständnis zu geben, was man tun kann, wenn man frustriert ist, was man tun kann, wenn man sich marginalisiert fühlt. Und da wird auf einmal Terrorismus und Anschläge, egal in welcher Form, werden auf einmal zu möglichen Denkbildern, Bilder, die es davor noch gar nicht gab.
Eine Terrororganisation, die in der letzten Zeit sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat, ist der sogenannte Islamische Staat. Nun kann man hören, dass dieser Islamische Staat nach einer Zeit der Expansion derzeit in einer Art Rückzugsgefecht ist und deswegen vielleicht auch verstärkt in Richtung Anschläge in Europa oder anderswo sich orientieren könnte. Wie ist denn deine Einschätzung zum derzeitigen Zustand des Islamischen Staats oder wie gefährlich ist der Islamische Staat überhaupt noch?
Also der Islamische Staat war als Organisation durchaus gefährlich, weil er eben über etwas verfügte, was viele Organisationen lange Zeit eben nicht mehr hatten. Sie konnten auf relativ große Einnahmen verweisen, sie hatten ein Rückzugsgebiet, sie hatten sozusagen Kontrolle über ein Territorium mit einer gewissen Bevölkerung. Seitdem aber die internationale Koalition übergegangen ist, den IS auch mit Bodentruppen zu bekämpfen, etwas ganz Ausschlaggebendes, ist der Islamische Staat de facto am Zusammenbrechen. Die Frage ist eben jetzt, führt es dazu, dass die Anschläge in Europa mehr werden? Und es gibt Anzeichen dafür, dass jene Organisationseinheiten innerhalb des IS, die eben für die Planung und für die Umsetzung solcher Anschläge verantwortlich waren, schon relativ früh sich in Sicherheit gebracht haben, bevor es zum Fall dieser großen Städte wie Raqqa oder Mosul kam. Das heißt, diese Einheiten bestehen noch, aber, da gehen aber die Meinungen auseinander, ich glaube trotzdem, dass der IS bis zum heutigen, also aus heutiger Sicht nicht mehr die Möglichkeit hat oder die großartige Möglichkeit hat, Anschläge zu planen und Anschläge wirklich umzusetzen. Was der IS natürlich hat, er versucht, Menschen zu inspirieren, Anschläge autonom durchzuführen, um anschließend dann diese Anschläge für sich selber zu reklamieren. Aber solche Anschläge sind oft weniger erfolgreich und auch vom Ausmaß der Zerstörung zum Glück nicht derartig groß, als wenn sie wirklich geplant sind und durchgeführt werden. Also ich glaube schon, dass die IS hier im Rückzug begriffen ist und die Operativfähigkeiten sehr beschränkt sind.
Du hast uns bis jetzt zwei Formen des Terrorismus skizziert. Auf der einen Seite wirklich diese terroristische Organisation, auch im Sinn einer hierarchisch strukturierten Gruppe mit einer Riege von Anführern. Und auf der anderen Seite diese sogenannten Lone Wolves, also Individuen, die im Endeffekt in gesellschaftlichen Randbereichen sich bewegen und dann diese islamistische Ideologie als etwas sehen, mit dem sie sich identifizieren können, das ihnen Sinn im Leben gibt und dass sie deswegen auch zum Terrorismus überspringen. Wo geht aus deiner Sicht die größere Gefahr aus nun? Also ist es eher diese terroristische Organisation, sind es eher diese einsamen Wölfe oder ist es eine Kombination von beiden?
Das ist eine Frage, die in der Forschung zum Terrorismus zu wirklich wilden Auseinandersetzungen geführt hat. Einerseits jenen, zum Beispiel den Leuten, die Hoffmann folgen, die sagen, es ist die Terrororganisation, von der die größte Gefahr ausgeht, was hier das größte Potenzial an Ressourcen und an Planungsfähigkeiten, wirklich Anschläge durchzuführen. Und andererseits jene, vor allem um Mark Sagemann, die argumentieren, naja, die größere Gefahr geht mittlerweile nicht mehr von diesen Organisationen aus, die haben die Staaten mittlerweile relativ gut im Griff, sondern von Selbstradikalisierung von unten. Es sind nicht nur diese Lone Wolves, das ist ein spezieller Fall noch, sondern von kleinen Gruppen von Personen, die sich in irgendwelchen Milieus, in Familienverbänden, in Freundschaftsbeziehungen radikalisieren, autonom planen, eben nicht unterm Radar von den Sicherheitsbehörden beobachtet werden und deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Anschläge auch wirklich durchzuführen, wenngleich das Ausmaß dieser Anschläge zum Glück nicht derart groß ist wie bei groß organisierten Anschlägen durch Organisationen, aber trotzdem genügend Potenzial hat, um Furcht zu verbreiten.
Wir haben es ja bei diesen terroristischen Anschlägen in Europa in der letzten Zeit gesehen, dass der Modus der Operation einer ist, dass Terroristen auf alltägliche Gegenstände zurückgreifen, auf Messer, auf Äxte, auf Fahrzeuge. Deswegen meine Frage jetzt an dich, welche Möglichkeiten gibt es, dass sich Staaten und ihre Bevölkerungen gegen diesen Terrorismus schützen können?
So gut wie keinen, wenn man ganz offen ist. Diese Verschiebung dieser Anschlagsarten hat unterschiedliche Gründe. Einerseits eben den Grund, den ich gerade genannt habe, dass es die Vielzahl der Anschläge meistens von Personen kommt, die sich selbst radikalisiert haben und von unten kommen. Die haben weniger Mittel, sie haben weniger Fähigkeiten, Anschläge durchzuführen. Das heißt, sie müssen auch auf ein Repertoire an Mitteln zurückgreifen, das für sie greifbar ist. Ja. Zudem, und das ist der zweite Teil, ist es auch eine Reaktion auf staatliche Gegenmaßnahmen. Terroristen, und das habe ich in einem Paper vor einigen Jahren zum Bundestrojaner schon argumentiert, sind extrem rasch in der Lage, sich an geänderte Situationen anzupassen. Es sind rationale Akteure, die genau die Kosten und den Nutzen abwägen können, weil eben staatliche Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen kaum noch als Anschlagziele dienlich sind, substituieren Terroristen dieser Ziele mit anderen Zielen, nämlich weicheren Zielen, Zielen, die eben nicht rund um die Uhr beschützt werden können. Das kann ein normales Café sein, das kann eine Fußgängerzone sein. Und hier sind Staaten einfach vor einer Herausforderung, die sie kaum lösen können, weil sie de facto eigentlich jeden Bereich öffentlichen Lebens schützen müssten, was de facto nicht möglich ist in einer freien Gesellschaft. Das heißt, Staaten müssten entweder längerfristig akzeptieren, dass dieser Teil der politischen Gewalt zu unserem Leben gehört, etwas, was für Bevölkerungen schwer akzeptierbar ist. Oder sie müssen eben versuchen, die Grundübel, die Grundursachen für diese Radikalisierung zu bekämpfen. Radikalisierung kann man dann nicht vollkommen ausmerzen, aber man kann sie zumindest eingrenzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Du beschäftigst dich in einem aktuellen Forschungsprojekt mit der Frage, welche Faktoren auf die Entwicklung staatlicher Politik im Bereich des Counterterrorism einwirken. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, das Fallbeispiel ist hier bei Österreich. Mhm. Kannst du vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein bisschen deine Forschung in diesem Bereich vorstellen?
Ja, gerne. Also die zentrale Frage in diesem Forschungsprojekt war eben, warum gewisse Staaten im Kampf gegen den Terrorismus eher weiche Mittel anwenden, während andere Staaten durchaus bereit sind, liberale Werte, Freiheitsrechte einzuschränken. Und die Frage war einfach, warum kommt es zu diesem Unterschied? Und wir haben am Fallbeispiel Österreich uns angeschaut, wie läuft denn dieser Diskurs, dieser politische Diskurs in der Öffentlichkeit? Und es war spannend zu sehen, dass es hier eigentlich nicht wirklich um die Frage geht, wie sieht die Bedrohung aus? Es kommt zu keiner wirklichen Auseinandersetzung im politischen Raum. Sind wir überhaupt bedroht und wie sieht diese Bedrohung aus? Beziehungsweise, wie müssen wir auf eine solche Bedrohung reagieren? Welches Mittel ist effektiv und welches Mittel ist nicht effektiv? Was man sehen kann, ist, dass hier die politischen Akteure in ihren Haltungen ganz stark getrieben sind von einer ideologischen Orientierung. Wir haben hier eine klare Trennung zwischen links und rechts. Sozusagen jene, die eher Mitte rechts sind eher für eine klassische Law-and-Order-Politik, das heißt Überwachung, Ausbau der Fähigkeiten von Polizei und Geheimdiensten, während jene, die Mitte links sind oder eben links sind, eher davor warnen. Ja? Und was wir dann auch noch sehen, ist, dass als intervenierende Variable oder als Variable, die zudem noch dazukommt, ist die Frage der politischen Opportunität. Und das mag zunächst verwundern, weil man immer wieder glaubt, gerade sicherheitspolitischen Fragen sollten doch die Parteien nicht unbedingt auf ihr eigenes Wohl schauen, sondern das Wohl des Staates und ihrer Bürger und Bürgerinnen in den Vordergrund stellen. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier eine klare Trennung zwischen jenen, wer ist in Opposition, wer ist in Regierung. Und selbst innerhalb der Regierung sehen wir hier ein Auseinanderdriften zwischen jenen, die für mehr Kompetenzen eintreten und mehr Budget und Ressourcen haben wollen, nämlich genau jene, die entsprechenden Ministerien dominieren. Das ist eben in unserem Fall Innen- und Justizministerium und die ÖVP. Und jenen, die eben dieser politischen Gruppierung eben nicht so viel Ressourcen und Fähigkeiten zugestehen möchten, das sind Oppositionsparteien und eben auch Teile der SPÖ. Das heißt, es kommt hier wirklich eher zu einem zu einer Links-Rechts-Orientierung beziehungsweise zur Frage, wer profitiert politisch gesehen von der Umsetzung von gewissen Maßnahmen und wem schadet politisch gesehen diese Umsetzung.
Vielen Dank für das Gespräch, Franz. Wenn Sie mehr über die Forschung von Franz Eder wissen wollen, können Sie im Begleittext zu diesem Podcast den Link zu seiner Homepage finden, wo seine Publikationen entsprechend aufgelistet sind. Dann danke ich für heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei World Politicast.